Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Mennonitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage? Die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Pater Albert ist vom Libanon. Er war viele Jahre in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht, arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Pater Albert ist uns vom Libanon zugeschaltet und schenkt uns einige Gedanken zum heiligen Charbel. Und so begrüße ich Sie, lieber Pater Albert Assaf, zur ersten Betrachtung des Lebens vom heiligen Charbel Makhlouf.
Ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen und auf die Fürsprache unserer Charbel, heilige Charbel, beginne ich die erste Sendung. Die verlassene Einsiedelei. An jenem Weihnachtsmorgen des Jahres 1898, gegen 8 Uhr, verlässt ein kleiner Zug von Mönchen und Laien die Einsiedelei Petrus und Paulus. Durch tiefen Schnee stapfen sie sich unter größter Anstrengung einen Pfad dem Kloster zu. Mit sich tragen sie die sterbliche Hülle eines alten Einsiedlers. Von Zeit zu Zeit gibt ein eisiger Wind im fahlen Morgenlicht den Blick frei auf das ausgemergelte Gesicht des Toten, von dem zugleich engelhafte Süße und majestätische Würde ausgehen. Seine Hände ruhen gefaltet auf einem grob geschnitzten Kruzifix und auf einem armseligen Rosenkranz. Die Bahre besteht aus ein paar einfachen Brettern mit Laternen und Knüppeln in den Händen rezitieren die Träger die schlichten Psalmen der syrischen Totenmesse. Ein Priester schwenkt das Weihrauchfass über dem Leichnam. Neben ihm erkennt man Frater Jawad, Frater François von Cartois, Pater Makarios, ein Mitbruder der Armen, folgt, kramgebeugt. Am Wegrand knien und beten Frauen mit schwarzen Trauerbändern um die Stirn. Von Ferne tönt die Totenglocke. Jetzt kommen sie in die Nähe des Klosters Marmorum in Anaya. Hier und da treten ein paar Bauern hinzu und bekreuzigen sich. Einige strecken die Hände aus, entweder um den Trägern zur Hand zu gehen oder um ehrfürchtig Bahre und Totenkleid des Verstorbenen zu berühren. Vor dem Kloster wird der Leichenzug von älteren und jüngeren Mönchen erwartet. Sie beten zusammen den Rosenkranz. Vor der Kirchenpforte verstärkt sich der Chor mit den Stimmen der ganzen Gemeinde. Der Gesang ist von rührender und ursprünglicher Einfachheit. Nitfat Huntarahaik, Urishlem Dalael. Das ist auf Syrisch. Das bedeutet, deine Tore mögen sich öffnen. O himmlisches Jerusalem. Die Glocke verstummt und die Totenfeier vollzieht sich nun in der Stille, die nur noch von gedämpften Schritten der Teilnehmer unterbrochen wird. Der Leichnam wird im Kirchenschiff auf einem mit Leichentüchern bedeckten Tisch aufgebahrt. Nachdem die kleine Totengemeinde die Hände des verstorbenen Priesters, der nun in seinem bescheidenen Mönchsgewand aufgebahrt da lag, geküsst hatte, verließen alle nacheinander den Ort. Nur noch 4 Kerzen bleiben in der Kapelle zurück und erleuchten die Szene, den Katafalk und die Krippe. Wer ist dieser Mönch? Am Abend des ersten Weihnachtstages versammeln sich im Arbeitsraum des Superiors Antoine Mishmishani alle Mönche zur Trauerfeier. Große Scheite im Kamin werfen ihren flackernden Schein auf die ernsten Gesichter der Versammelten. Nach ihrem Abschied entzündet der Superior die Öllampe, richtet sich in seinem Arbeitszimmer ein und hält stille Einkehr. Sein Gesicht verrät eine Art prophetischer Feierlichkeit. Dann nimmt er das Tagebuch des Klosters zur Hand, schlägt es auf, blättert darin und notiert den folgenden Text mit seiner Rosenfeder. Am 24. Dezember 1898 wird Pater Scharber, der Einsiedler aus Bikakafra, nach einem Schwächenanfall versehen mit den Sterbesakramenten im Alter von 70 Jahren vor Gottes Thron gerufen. Er wurde im Friedhof der Klostergemeinde unter dem Superiorat von Antoine Mishmishani beigesetzt. Was er nach seinem Tod noch zu vollbringen vermag, entbindet mich von meiner Pflicht, weitere Einzelheiten seines Lebens zu verzeichnen. Getreu seinem Gelöbnis, erfüllt von beispielhaftem Gehorsam, war sein Leben eher Engels als menschengleich. Zitat Ende. Der Superior legt die Feder aus der Hand und wendet den Blick dem Kruzifix zu, dessen seliger Schein diese prophetischen Worte zu bestätigen scheint. Der Klostergänge tastet sich eine Gestalt auf die Kapelle zu. Als sie die Tür öffnet, wird ihr Gesicht vom Kerzenschein neben dem Leichnam des Eremiten und der Krippe erleuchtet. Es ist der Bruder Elim Merini. Nach alter Gewohnheit ist er gekommen, um gegen Mitternacht das Allerheiligste zu verehren. Weder die tiefe Nacht noch der Gedanke an den Tod können die Heiterkeit seiner Seele trüben. Er kniet nieder und wirft sich unbrünstig betend zu Boden. Plötzlich werden seine Augen von einem Lichtstrahl geblendet, der vom Tabernakel ausgeht und das Antlitz des Verstorbenen zu umspielen scheint. Dieses sanft flackernde Leuchten erweckt bei Frater Eli den Eindruck, als würde sich der Leichnam beleben. Erschrocken steht er auf, läuft hinaus, da er nicht begreift, was da geschieht, und klopft an die Tür des Superiors. Als der so heftig Geweckte öffnete, ruft der Bruder: Oh mein Vater, Was ist, Bruder? Was ist denn geschehen? Vater, fährt Bruder Eli fort, in der Kirche geschehen seltsame Dinge. Vom Tabernakel geht ein Leuchten aus und überflutet das Gesicht des Eremiten. Gut, gut, mein Sohn, antwortet der Superior mit verlegenem Lächeln. Beruhige dich. Du warst müde. Wahrscheinlich bist du eingeschlafen und hast geträumt. Ich schwöre es, mein Vater. Nun geh lieber zurück, unterbricht ihn der Superior, und läute die Weihnachtsglocke. Es ist ja die Stunde des zweiten Weihnachtstags. Der Bruder gehorcht, aber die Glocken, die eigentlich zum vollen Festtagesgeläute erklingen sollten, geben ein geheimnisvolles, klagendes Geräusch von sich, tiefer schneit und in finsterer Nacht erwacht das Kloster zum Leben. Eine Viertelstunde später eilen Schatten in Kapuzen gehüllt und mit Lauternen über die Gänge der Kapelle zu. In zwei Reihen bewegen sich die Mönche zu beiden Seiten des Katafalks zu ihren Plätzen im Chor neben der Krippe. Die Messgesänge erklingen, Weihrauch steigt auf und draußen in tiefer Nacht zucken Blitze und rollt der Donner. Die Totengräber. Die Nacht neigt sich ihrem Ende zu, aber noch immer ist es dunkel. Zwei Männer, ein Mönch mit langem Bart und ein Laie mit einem dichten Schnauzbart, bereiten das Grab vor. Es ist eine Art Höhle, die der Klostergemeinschaft als Grabstätte dient. Aus Stein gebaut, mit gestampfter Erde als Fußboden, betritt man sie durch eine gewölbte Öffnung. Sie grenzt unmittelbar an die Klosterkirche zur Ostseite hin. Die Höhle ist 2,30 Meter breit, 2,65 Meter lang und 1,40 Meter hoch. Ihre Seiten sind schräg abgeflacht, so dass während der Schnees, Schmelze oder Regenzeit das Wasser ungehindert eindringen kann. Unsere beiden Totengräber legen ehrfurchtsvoll die vorgefundenen Gebeine in eine Art Gemeinschaftsgrab. Einen Schädelknochen in der Hand haltend, sagt der Mönch zu seinem Helfer: Schau mal her. Ja, Vater, so also endet jeder Mensch. So ist es, mein Freund, denn der Herr lehrt uns ja, dass Weizenkorn gedeiht nur, wenn es stirbt. Finden Sie nicht, ehrwürdiger Vater, dass der Mönch, den wir hier bestatten, einen heiligen Tod gestorben ist, würdig seines so erbaulichen Lebens? Gewiss, mein Freund, er hat seinen Tod so vollendet angetroffen, wie er sein Leben gemeistert hat. Und nun weiß er, was unsere Schmerzen und unsere armseligen Freuden in Wahrheit wert sind. Er kennt die Tiefe unseres Leids. Doch ist dieses Leid, wie unser heiliger Paulus lehrt, nicht ohne Hoffnung. Denn wir glauben an Jesus Christus, die Auferstehung und das Leben. So wie er auferstanden ist, so werden auch wir eines Tages auferstehen. Darin liegt unser Trost und unsere Hoffnung. Gegen 10 Uhr am Morgen des zweiten Weihnachtstages wurden die schlichten, aber erhebenden Feierlichkeiten zur Beisetzung des Einsiedlers vollzogen. Nach der Totenmesse des sogenannten Genas wird der Leichnam mit entblößtem Gesicht, wie es die klösterliche Tradition verlangt, von den Mönchen zu seiner letzten Ruhestätte getragen. Die Totenglocke klingt noch klagender. Die maronitischen Psalmen erflehen die himmlische Barmherzigkeit. Die Bevölkerung ist herbeigeeilt, denn sie ahnt, dass sie soeben einen Heiligen verloren hat. Einige knien nieder, andere weinen. Alle bekreuzigen sich voll Ehrfurcht. Der Leichenzug bewegt sich langsam dem Friedhof zu. Hier wird der Leichnam des Einsiedlers ohne Sarg nur umhüllt von seiner armseligen Soutane ins Grab gelegt. Einige hätten ja eine besondere Bestattung vorgezogen, aber die Ordensregel gestattet keinerlei Ausnahme. Pater Scherbel wird seinen letzten Schlaf nicht anders tun als alle seine Ordensbrüder vor ihm. Zwei auf Steine gelegte Bretter verhindern, dass der Körper des frommen Einsiedlers mit dem schlammigen Boden in Berührung kommt. Doch bald wird Regenwasser, das von der Terrasse herunterrinnt, sein zerstörerisches Werk vollenden. Die Höhle wird mit einem großen Stein verschlossen und mit Mörtel versiegelt. Noch einmal wird das Grab mit Weihrauch und Weihwasser gesegnet, zum letzten Mal. Hier also ruht das Haupt des Einsiedlers an der Mauer neben der Kapelle, kaum 2 Meter von dem Altar entfernt, an dem täglich das jenes Opfer, das er zum Mittelpunkt seines ganzen Lebens gemacht hat. Noch jenseits des Todes darf Pater Scherbel an diesem Ort jene Freude empfinden, die Tag für Tag aufs Neue empfunden wird. Die Menge hat sich langsam zerstreut. Sie betete und sang die Worte wie ein Refrain. Kadishat alu, Kadishat heiltun, Kadishat lumoyotun. Selig ist er, ein Heiliger ist er.
Ein Gewehrschuss.
meinetwegen, denn ich werde dann mit euch zusammen die Sache prüfen. Und lächelnd fügte er hinzu: Seht ihr, Thomas glaubt es, wenn er seinen Finger in die Wunde legt. Die Bauern erwidern im Chor: Abgemacht, ein Schuss mit dem Gewehr soll das Zeichen sein. Ein muslimischer Zeuge. Es ist Nacht. Vier Reiter unter der Führung eines muslimischen Chefs, dem Regionalpräfekten. Mahmoud Hamade heißt er. Klopfen aufgeregt an die Klosterpforte. Frater Eli macht auf. Polizei, erklärt der Chef. Wir sind auf der Suche nach einem Kriminellen. Er muss hier versteckt sein. Sie werden in den Aufenthaltsraum geführt. Es erscheint der Superior und begrüßt die Leute. Wir verfolgen einen Mörder, wiederholt der Chef. Und weil wir ein helles Licht in der Nähe ihres Klosters beobachtet haben, sind wir hierher geeilt. Bei unserer Ankunft war alles verschwunden. Was hat dazu bedeuten, der Superior? Als spreche er zu sich selbst, schon wieder dieses Licht. Das ist wirklich seltsam. Danach wendet er sich an die Gendarmen. In unserem Haus beginnt pünktlich um 21 Uhr die Nachtruhe. Und kein Licht mehr. Und jetzt ist es fast Mitternacht. Ich kann mir dieses Licht, von dem Sie sprechen, absolut nicht erklären. Genau, in diesem Augenblick bemerken die Bauern das Leuchten wieder und, wie vereinbart, feuern sie einen Schuss ab. Der Mörder, schreit der Polizist. Das Zeichen, ruft der Superior. Alle stürzen hinaus. Ein ungewöhnliches Schauspiel bietet sich ihnen dar. Ein wundersames Leuchten erglänzt über dem Grabmal des Pater Charbel. Alle stehen wie versteinert. Da bricht ein Wort aus dem Mund des Superiors, die Stille. Keine Zweifel. Pater Charbel Gott sei gepriesen. Der Präfekt vermutet, lehren möchte. Wer ist wohl dieser Wali, dieser Gottesfreund, der da begraben liegt? Öffnen Sie das Grab, befiehlt er. Tut uns leid, Exzellenz, ohne Erlaubnis seiner Heiligkeit, des maronitischen Patriarchen, dürfen wir nichts unternehmen. Des Patriarchen? In Ordnung, sagt der Präfekt. Ich werde persönlich zu ihm gehen und ihn unterrichten. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Bis zum nächsten Mal. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Albert Assaf, für diese tiefgreifenden Gedanken, die schöne Betrachtung zum heiligen Charbel. Das war die erste Sendung. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht im Leben mit dem heiligen Charbel.
Ich danke Gott. Ich danke Pater Charbel, unser Heiliger. Und ich danke Radio Gloria für diese schöne Gelegenheit. Danke vielmals.
Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen zwischenzeitlich alles Gute, Gottes Segen, das an der Hand Marias, und möge auch der heilige Charbel immer wieder in Ihrem Leben wirken dürfen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen. Wer ist der heilige Charbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören, und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten, und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns alle dem heiligen Charbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.